Amen. Wow. Das war jetzt also stark. Ein Name ist noch reingekommen. Doris Christen. Die Mutter von Claudia und Ralf Christen. Respektive Ralf Christen. Ja, und wenn man so Ewigkeitssonntag hat, ist man versucht, als Pfarrer wirklich mal über Tod und Leben nachzudenken. Und das wollen wir machen. Also ich bin der Versuchung nicht widerstanden. Einfach, wenn man die Kerzen sieht, das ist vielleicht die schlechte Nachricht heute Morgen. Einmal wird man deinen Namen sagen. Wird man das Kerzen anzünden und sagen, viele Monosen. Schon noch krass. Jetzt kannst du deinen Namen einfügen. Und vielleicht geht es gar nicht mehr so lang. 100 Jahre vorgespult ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand noch lebt in diesem Saal, bei 0,001%. Das ist Ewigkeitssonntag. Und jetzt wird es irgendwie existenziell. Und ja, wir wollen nicht gerade die Tränen ausbrechen und ich will auch nicht lamentieren. Im Gegenteil. Jetzt will ich wieder auf eine Überebene gehen und die Endlichkeit von uns Menschen mal ein bisschen vor einer Distanz betrachten. Und viele haben schon darüber nachgedacht, zum Beispiel oder Mose. Und ich will einen Teil von dem Psalm 90 einfach vorlesen. Und ja, lasst doch mal zu. Mose hat einen Psalm geschrieben, sagt man, Psalm 90, Vers 1 bis 7 und dann Vers 12. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässest die Menschen zu Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Und der Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Also das Bewusstsein, dass wir mal werden müssen sterben, mal vorausgesetzt, Jesus kommt nicht früher zurück und baut sein Reich auf, vollendiglich werden wir sterben. Und das haben ja schon Völker vor uns bewiesen, dass es eine Ahnung gibt, dass es eine Ewigkeit gibt, praktisch in allen Kulturen. Seit Anbeginn der Menschheit gibt es irgendwie die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Steinzeitmenschen zum Beispiel haben auch ihre Toten bestattet mit Grabbeigaben. Bei den Ägyptern wissen wir es, eine riesige Schatzkammer voll kostbaren Sachen, die Archäologen sind scharf auf die Zeugen von dieser Zeit. Die Ägypter haben ihre Leichen mumifiziert, aber irgendwie ihre Hoffnung, dass etwas passiert, nachdem man eben gestorben ist. Das Sterben nach dem Tod ist irgendwie, das Sterben nach dem Leben. Also der Tod ist irgendwie in dieser Zeit auch wieder aktuell geworden. In den vergangenen Corona-Jahren, beiden, haben wir gemerkt, ja, ist, ob es nicht, weißt du, gerade zum Tod führt, ist doch der Tod nachgekommen, weltweit gesehen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Unser Leben wird 70 Jahre, heißt es im Psalm, wenn es hochkommt, 80. Gut, heute würde man vielleicht sagen 85 oder wie hoch die Lebenserwartung jeweils ist. Die Frage ist also nicht unbedingt, wie lang lebe ich? Wie viele Jahre? Sondern wir müssen die Frage stellen, wie fülle ich die Zeit, die ich anvertraut habe, bekommen? Angefangen beim heutigen Tag, weil gestern ist vorbei und morgen ist noch nicht da. Also wie können wir heute klug werden? Die Klugheit ist so eine Kardinaltugend, habe ich einmal gerade gelesen, von den Kirchenvätern. Und der C.S. Lewis hat es vorgenommen im Buch «Pardon, ich bin Christ». Und er sagt, die Klugheit ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt in der Tür vom Leben. Also es ist nicht nur die göttliche Weisheit, sondern es ist einfach savoir vivre. Wie lebe ich denn? Ich zitiere ihn, Klugheit bezeichnet die praktische Vernunft, sich die Mühe zu machen, durchzudenken, was man tut und was dabei wahrscheinlich herauskommt. Also das Überlegen vom nächsten Schritt von deinem Leben gehört zu dieser Klugheit. Das Reflektieren von deinem bisherigen Weg. Und die Entscheidung, in welche Richtung will ich jetzt den nächsten Schritt tun. Das ist die Klugheit. Klugheit heisst, werden wie die Kinder, die alles von ihrem Vater im Himmel erwarten. Aber auch können wachsen in der Erkenntnis, wie gute Kinder eben geradlinig, wissbegierig, Fragen können stellen, liebevoll sein und belehrbar. Jetzt in diesem Psalm 90 fünf Sachen entdeckt, die mir deucht, die zu dieser Klugheit gehören. Ich möchte die einfach hier euch vorstellen. Und der erste Gedanke ist, ich muss nicht alle Freuden und alle Möglichkeiten von dieser Welt in das Leben hineinpacken. Das überfordert uns. Und wir leben ja in einer Multi-Optionsgesellschaft. Und da sind in dieser Zeit schon ein bisschen frustriert worden, weil sie jetzt ihre Ferien zu Australien nicht mehr planen können. Du musst dir mal vorstellen, in was für einem Level wir uns bewegt haben. Und vielleicht ist es gut, haben wir ein bisschen eine Korrektur erlebt. Aber nehmen wir an, du hast alle Zeit und alle Möglichkeiten von dieser Welt, alles Geld von dieser Welt. Nur dann könntest du alle Optionen von deinem Leben in diesen 70 Jahren nicht auskosten. Irgendwann müssen wir sagen, ja, nein. Das ist zwar nicht schlecht, das ist sicher auch gut, aber das ist nicht meins und das muss ich nicht auch erlebt haben. Was bleibt denn, wie gestaltest du dein Leben? Wir wollen eben nicht ein längs, nicht unbedingt ein längs, sondern wir wollen ein erfülltes Leben. Dir selber treu bleiben, gut sein, auch zu dir und zu anderen. Gott lieben und den Mitmenschen wie dich selber. Ein Erlebnis hatte ich diesen Herbst mit diesen Blättern. Also ein Fall ins Laub ist ja eh eine starke Symbolik. Nicht, dass die Haare ausfallen oder so, sondern ich bin also am Wischen von unseren Blättern vor der Haustür. Wir sollen ja gegen den Herd wischen. Klammer dazu. Dann kommt unser Nachbar. Wir haben wirklich neu zugezogene Nachbarn, die sind so cool. Er kann gebrochen Französisch, also gut Italienisch. Und die Frau ist auch noch von einem anderen Land. Dann sagt er so: Hey, Pasteur, vous travaillez trop? Also, der arbeitet etwas zu viel, hier noch zu wischen. Und irgendwie so einen humorvollen Satz haben wir gleich wieder zum Nachdenken gebracht. Ja, wer bin ich denn, wenn ich mal nichts mache? Kann ich einfach mal herhocken und den Sabbat oder einen kurzen Augenblick geniessen, um erfüllt zu werden von dieser Ewigkeitsfreude, von dieser Genugtuung, etwas zu erreicht haben? Ja, wir sollen arbeiten und auch Ziel erreichen, Ziel setzen und erreichen. Die Klugheit, die hier gemeint ist, ist vielleicht auch eine Wehmut in Gottes Augen. Dass man sagt, ja, irgendwann wird ein Jahr daher ziehen. Und was ist denn, was bleibt zurück? Wo investiere ich mich? Kann ich ja, habe ich die Klugheit, mich selber zu steuern? Da habe ich jemanden getroffen, der eine frische Operation hatte. Also eine Operation, die frisch vorbei war. Ein paar Tage. Er war frisch daheim. Und dann tauschen wir so aus. Ja, wie geht es dir jetzt? Ja, es geht gut, aber ich kann schon nicht mehr so wie vorher. Und dann habe ich gedacht, ja, sorry, aber musst du wieder alles können wie vorher, gerade jetzt. Weißt, lade doch Zeit, das habe ich alles gedacht, lade doch Zeit, bis die Narben verheilt sind und nimm dich zurück. Also, du kannst nicht alles einfach in dein Leben hineinpacken und du musst auch nicht. Das ist das Erste von dieser Klugheit. Und das Zweite, was wir sehen, ich denke und spreche Lebenswort aus. Ja, die Liebe ist stärker als der Tod. Und schon nur, was du redest, ist wichtig. Sprüche 18, Vers 21 steht, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also wir werden angehalten, immer wieder in einen Überwindermodus hineinzugehen. Kraft von dieser Auferstehung, die Jesus gebracht hat, können wir Lebenswort aussprechen. Weil Wörter haben Macht über Leben und Tod. Vor allem auch über dein Leben. Das, was aus deinem Leben wird, worden ist und noch wird werden, ist geschnitzt und gestaltet durch Wort von deinen Eltern, von deinen Lehrern, schlussendlich auch deine eigenen Worte über dich. Eingangs haben wir ein Wort gehört von Irene. Psalm 16, Vers 1. Ich möchte einfach das nehmen als Beispiel. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Oder anders übersetzt, du zeigst mir den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne, zu deiner Rechten ewiglich. Nimm jetzt zum Beispiel mal das Psalmwort und sprich es aus über dein Leben. Und wie wir vorhin beim Kerzli die Namen eingefügt, füge jetzt deinen Namen ein. Vor dir, Hans, ist Leben in Fülle. Vor dir, Hans, ist Fülle und Wonne. Gott zeigt dir, Hans, den Weg zum Leben. Und aus seiner Hand kommt ewiges Glück für dich. Du das Küstige. Das heisst Wort aussprechen. Mal einfach auch die Geschwindigkeit von Lesen, Lesegeschwindigkeit drosseln. Jedes Wort aussprechen. Herr, ich danke dir, dass du mir kundtust. Es ist eine Botschaft, der Weg zum Leben. Ich danke dir, dass Fülle ist vor dir und ewiges Glück. Und dann wiederholst du es, weil der Mensch lernt durch Wiederholungen. Lass, wie jemand mal gesagt hat, in dir innen Verstoff wechseln. Das merkst du, ja. Es ist noch nicht meins, aber es soll zu meinem werden. Weil Gott ewig ist, steht mir auch ewiges Glück zu, das aus seiner Hand kommt. Nicht von irgendwoher, aus seiner Hand. Dann merkst du, aha, wenn eine Hand da ist, da ist ja eine Person dahinter. Da ist ja ein Gegenüber, ein Vater. Aus seiner Fülle kommt ewiges Glück für dich. Also das meine ich mit Wort vom Leben aussprechen. Das ist etwas, wo man immer wieder trainieren und dranbleiben kann. Das Dritte, was ich sehe, entscheide mich, um wählen zu leben. Wir haben die Fähigkeit zum Wählen. Wir haben die Fähigkeit, uns zu entscheiden. Im Gegensatz zur Tierwelt. Ich will jetzt da nicht philosophisch werden. Sie haben vielleicht auch Entscheidungsmöglichkeiten, wo man sagt, sie sind einfach gesteuert von Trieben und von haben wir die Fähigkeit, uns zu entscheiden. Der Mose führt das Volk von Ägypten in die Wüste. Wir kennen die Geschichte. Er geht in die Bundeslade. Und nach einer 40-jährigen Umfahrung kommen sie jetzt langsam ins verheißene Land und stehen vor dem Jordan. Und der Mose sammelt das Volk nochmal und liest ihnen nochmal alle Satzungen vor. Und sie hatten so zwei Felsen gehabt. Der eine Felsen ist einer gestanden, auf dem anderen Felsen ist einer gestanden. Der denen hat der Segen vorgelesen. Und der auf dem anderen Felsen hat der Fluch vorgelesen, weil sie das Gebot nicht halten. Und so sagt Paulus, der Mose, ich stelle, liebes Volk, beides vor euch. Segen und Fluch. Und fahrt weiter. Entscheidet euch, wählt der Segen. Und das ist die Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat. In dieser Freiheit, wir wissen. Wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden. Und das ist ja echte Liebe. Wählt also das Leben, damit, wähle das Leben, liebes Volk, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Er ist unser Leben. Nicht das Schnaufen macht das Leben aus, nicht der Herzschlag, sondern es ist ein Leben, das über unserem ist. Dass wir schnaufen und dass unser Herz schlägt, ist ein Ausdruck von seinem Leben. Das Privileg vor der Entscheidung. Glück ist also nicht nur ein Gefühl. Glück ist nicht einfach Schicksal. Glück ist nicht Güter und Geld und Gesundheit, sondern Glück ist eine Entscheidung. Der Segen vor der Entscheidung. Oder wie wir es vorhin gehört haben, gerade von vorne, wir entscheiden uns zur Anbetung. Ich will anbeten. Und sogar, dass wir wollen, heisst im Wort, ist ein Geschenk von ihm. Er bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Also das ist das Zweite. Das Dritte. Ich entscheide mich und wähle zu leben. Und das Vierte, da mache ich jetzt ein Interview mit dem Hans Grossen. Übrigens, vorhin mit dem Hans habe ich das nicht gegen dich gemeint. Ja, einfach einen Namen genommen. Aber komm doch vor. Viertens, ich tröste mich im Auferstehungsglauben. Ganz kurz zur Pandemie. Wie erlebst du die? Hans Grossen.
Also ich war fast ein bisschen auf einer Insel gewesen, in meiner grossen Wohnung zu studieren, mit dem Garten drumherum. Ich habe eigentlich die Pandemie kaum gespürt, persönlich. Zwei Monate hat die Tochter für mich gekauft, dann ist es wieder selber gegangen. Die Gemeinschaft habe ich natürlich sehr vermisst, auch hier in der Gemeinde. Der Adi und der Matthias haben mich so kräftig in die Arme genommen. Aber ich habe dann so eine Ersatzgemeinde gefunden. Ich gehe ja alle zwei Wochen ins Spital für eine Infusion. Und auf der Pflegeabteilung, es ist fast ein bisschen meine Familie geworden. Okay. Wir hatten auch gute Gespräche gehabt und es hat eine ganze Zeile Gläubige dort. Danci hat mit mir durch einen Lungenfunktionstest gemacht. Ich kann nur Gott danken. Ich bin eigentlich ungeschoren durch die Pandemie gekommen.
Das freut mich.
Einzig eine Schwiegertochter hat es verwünscht, aber hat es nicht weitergegeben. Und ein Bruder und seine Frau haben es auch verwünscht, aber sonst sind wir verschont geblieben. Soli Deo Gloria.
Amen.
Gott allein die Ehre.
Unter seinem Schutz. Jetzt Ewigkeitssondung. Ja, für dich eine persönliche Frage. 3,5 Jahre ist Luki gestorben, die liebe Frau, die hier ja, die meisten kennt haben, die Teil war von unserer Gemeinde. Darf ich fragen, was hat dir am meisten geholfen in dieser Zeit vom Loslassen von Trauer?
Das kann ich jetzt. Das ist eine lange Sache. Ich kann nur so sagen. Wir haben, Luise und ich, ob Kind, Familie, haben eine lange Vorbereitungszeit erlebt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, jetzt geht es zu Ende. Luise hat ja 5-mal Krebs gehabt, 4-mal ist sie wieder davon gekommen. Nach dem ersten Mal war sie 20 Jahre kerngesund gewesen. Dann, wo sie ein Kind gebraucht hat. Also wir haben einfach Wunder über Wunder erlebt. Und was im 2017 war das schlimmste Jahr. Da habe ich zum zweiten Mal Krebs bekommen. Abszess im Arm. Eine Tochter hat prophylaktisch beide Brüste abgenommen. Und im November ist bei Luise der Krebs wieder zurückgekommen. Und dann haben wir gewusst, das könnte der Anfang vom Ende sein. Und es ist einfach, ich muss es gar nicht lange ausführen. Ich habe Luise ein Leben lang erlebt als aktive, fröhliche, optimistische Frau voll Groben, die ich liebe. Und sie hat noch im letzten Jahr, bis 2-3 Monate vor dem Sterben, hat sie noch mit dem Leben gerechnet. Glaubt, sie könnte noch in die Ferien, ans Meer mit ihren Schwestern. Die Chemotherapie hat noch 3/4 weggenommen von diesem Krebs, aber 1/4 hat du. Ja. Und dann hat sie gewusst, jetzt geht es den anderen Weg. Und ich habe gestaunt, Luise hat Kinder Tränen vergossen, sie hat nichts nachgetrauert. Sie war parat. Sie hat gewusst, die Kinder sie versorgen, um mich hat sie sich nicht müssen sorgen. Die letzte Zeit hat sie nur gelobt und gedankt, dass sie daheim bleiben konnte, bis zuletzt, und hat alle ihre Lieben verabschieden können. Und wir haben ja im Quartier in den letzten 10 Jahren, sind ja Häufe, also 10 oder 15 Leute gestorben. Mhm. Im Quartier. Und in unserem Hauskreis, wo wir mal 13 waren, sind in den letzten 10 Jahren 6 gestorben. Also bei uns war das Sterben das Thema am Mittagstisch. Und wir haben über das wegen des Sterbens geredet. Und wir haben eigentlich
nie... Also darüber reden kann helfen.
Das hilft auf alle Fälle.
Ja. Und was ist sonst noch? Vielleicht weißt du, in diesen 3,5 Jahren, seit sie gestorben ist. Wie hast du die Zeit erlebt?
In den ersten 2 Monaten bin ich so wie unter einer Glasglocke. Ich habe einfach funktioniert, ich habe meine Sachen gemacht. Die Luise hat sich ja kremieren lassen. Und wir haben sie in unserem Garten die Studie beerdigt, mit den Kindern zusammen. Ja. Und dann habe ich mal den Bestatter gefragt, wenn ich im Sarg liege, ich will ja nicht verbrennt werden, ob man die Luise mit die Urne in den Sarg tun können. Er hat gesagt, ja, auf jeden Fall, aber ich soll noch nicht pressieren. Also, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Wir hatten leider kein Grab für die Luise. Ich musste die Urne wieder ausgraben und auf Worben zügeln. Und jetzt hat aber vor allem meine Tochter den Wunsch gehabt, sie möchte halt gleich eine Grabstätte oder
ein Ort.
Und das begreife ich. Mhm. Und jetzt bekommen wir das Gemeinschaftsgrab. Wenn ich eher gestorben wäre, wäre das Problem gelöst gewesen, oder? Jetzt ist halt umgekehrt. Also, dass ihr es wisst, sicher nächstes Jahr könnt ihr dort Abschied nehmen von der Luise.
Also, eine Art des Ritual, oder wie muss man es vorstellen, hilft dir, zu wissen?
Ich werde noch ein bisschen erzählen, das ist jetzt etwas Ähnliches. 2 Monate ungefähr nach dem Sterben von Luise bin ich mit ihm Enkel zum Öschinensee. Der wollte dort auf die Rodelbahn. Und dann läuft man ja vom Bahnhof hinten an der Adolf-Ogi-Tanne vorbei. Und dann kommt das katholische Kirchli. Mhm. Und dann sind wir in das Kirchli. Und dort brennen ja Kerzen für die Verstorbenen. Mhm. Dann haben wir 2 dort Kerzen angezündet, das Fränkli angelassen. Und der Ben hat gesagt, ja, weißt du, Grossi hat alle gesehen, wenn wir sie gehen wandern. Wunderprächtig, wunderprächtig. Und dann sind wir zum Öschisee. Als wir zurückgekommen sind, hat er auf mich gewartet bei der Talstation, weil ich angelaufen bin. Und hat ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Er hatte Angst gehabt, wir haben uns letztes verstanden. Mhm. Ich warte vielleicht am Bahnhof. Und dann die nächste Frage, die er stellt, brünächte Kerzli noch? Mhm. Dann haben sie gesagt, ja, wir gehen gucken. Dann haben sie noch gebrunnen. Dann hat der Neue eins angezündet.
Cool.
Das war für uns beide so etwas Wertvolles gewesen. Ein bisschen Trauer verarbeiten.
Ja.
Und ich bin jetzt einer, der nicht auf ein Grab muss gehen. Die Luise ist für mich überall gegenwärtig. Mit dem Pullover, den sie gelismet hat, mit dem Wanderstück, mit dem Flyer, den sie hinterlassen hat.
Ja, so. He.
Und noch...
Noch ein letztes Beispiel?
Ein letztes Wort. Nur noch ein letztes Wort. In der letzten Woche, als Luise gelebt hat, bin ich im Wallis gewandert und habe mich mit diesen Gedanken beschäftigt. Und dann hat Gott zu mir geredet, durch 1. Korinther 2. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Und das ist mit Trost bis heute.
Amen. Merci vielmals. Du gehst ja jetzt nicht nur von Studien auf Orben, ist das richtig?
Ja.
Sondern noch, das ist noch etwas mit der anderen Kirche. Gemeint?
Es ist vielleicht ein bisschen ein gutes Schicksal. Unser Trauspruch war, siehe, ich mache alles neu. Mhm. Und mein Leben und unser Leben hat ja dauernd Wechsel gehabt, oder? Eben, ich wohne jetzt zu Worben, an dem Ort, wo das Worbenbad war und Hotel, im sogenannten Wohnen im Alter. Ich bin jetzt schon 7 Monate dort und bin dort daheim. Ich bin wirklich heimgekommen, ein Kreis hat sich geschlossen. Ich wollte jetzt nicht länger ausführen. Das war das erste Wunder innerhalb von einem Jahr. Margrit Pfäffli hat mich da auch noch ein bisschen beraten. Mhm. Aber Gott hat mir die Option vor die Augen gelegt. Ich musste nur das Internet auftun und sehen, oh, da musst du zupacken. Und vorher war ich nämlich in einer Depression. Mhm. Und auch als ich das gesehen habe, ist die Depression weg.
Und dort in der Nähe ist auch fähig.
Kommt noch.
Nein, das kommt jetzt.
Nein. Das zweite Wunder, ich habe meine Wohnung zu Studen von Mund zu Mund können vermieten. An ein gläubiges Ehepaar. Und jetzt kommt das dritte. Mhm. Als ich dort zu Worben bin, fahre ich dort die Kappelen durch und sehe, beim alten Schulhaus ist angeschrieben Feg, Freie Evangelische Gemeinde. Und ich dachte, oh, das wäre doch etwas. So nach. Und jetzt bin ich dort daheim und fühle mich wohl. Es ist eine junge, kleine Gemeinde. Wir sind 37 Leute und 31 Kinder. Mhm. Und ich bin einer von den Ältesten.
Ja.
Also Gott hat einfach Wunder über Wunder da.
Ja, und du kannst dort deine Begabungen
verschwinden. Hast du dürfen, ja.
Amen.
Ja. Jetzt wollte ich noch, nur noch ganz etwas Letztes.
Ein Schlussplädoyer.
Jawohl. Und zwar, das gilt für alle. Und das ist jetzt meine eiserne Ration, die mit mir durch das Leben geht, durch Tod und Leben, kann man fast sagen. Der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das habe ich durch Krankheitszeit erlebt. Und das Zweite ist das Gleichnis aus Lukas 15, die Heimkehr vom verlorenen Sohn mit dem Gemälde vom Rembrandt. Die zwei Sachen, das habe ich kürzlich meinem Bruder ans Herz gesagt, du musst das in- und auswendig lernen. Die Luise und ich haben öfters gesagt, Soli Deo Gloria.
Amen. Amen. Ist gut, wenn ich noch für dich bete. Das ist die Applaus. Ja, Jesus, segne du den Hans. Oh, ja, jetzt sein Weg und mit dieser neuen Wohnung und mit dem neuen Umfeld, dieser Gemeinde. Du machst dort alles neu. Und Hans, er braucht dich auch gerade dort, dass du wie aus deinem Schatz kannst Neues und Altes vornehmen und einfach ihnen zum Sagen kannst sein. Der Herr segnet dich und erweitert dein Gebiet, dann stehe ich dir bei und halte die Unglück und Schmerz von dir fern. Amen. Merci.
Danke gleichfalls.
Merci.
Mach weiter so.
Ja, ich komme jetzt zu meinem Schluss.